Wasser und Buch, der Podcast für literarische Grundbedürfnisse mit Lynn Penelope Miglitz und Josef Braun.
Hallo Josef, schön dich zu sehen.
Hallo Lynn, schön dich zu sehen. Bist du schon aufgeregt, weil die Buchmesse jetzt bald kommt?
Ja, es ist Messewoche. Ich bin, also aufgeregt wäre das falsche Wort, aber es ist wirklich wie so eine innere Uhr, ne? Mit Beginn heute, Montagmorgen, Messewoche, ich fühle eine innere Unruhe, Stress, also Aufregung.
Sag
und Vorfreude
mal,
noch nicht so, eher
viel,
so dieses.
Wie viel hast du denn? Wie viel Veranstaltungen
also
moderierst du?
Ich habe eine Moderation am Mittwoch, eine am Donnerstag, eine am Freitag und zwei am Samstag. Und das ist nicht so wahnsinnig viel. Ich kenne da Leute, die wesentlich mehr machen, die wirklich von einem Termin zum nächsten gehen. Mhm. Ich habe ja pro Tag nur einen Termin, außer am Samstag, da habe ich zwei. Und das muss aber auch so sein, weil ich das einfach auch nicht organisatorisch, von der Kraft her, emotional, kriege ich das nicht hin. Und ich bin auch kein einziges Mal auf dem Messegelände. Das ist mir einfach zu krass.
Ja, verstehe ich. Ich finde, das ist aber schon auch eine ganze Menge, wenn man sich dann auf wirklich viele Bücher auch vorbereitet.
Ja.
Ne? Ist die Messe eigentlich, fängt die am Mittwoch an?
Ja, Mittwoch ist Eröffnung.
Mittwoch ist Eröffnung und dann bis Sonntag.
Genau.
Genau, und zur Zusammenfassung kommt dann nächste Woche. Aber lass uns in die Neuigkeiten einsteigen.
Ja. Im Vulkan.
Eine kurze Erwähnung. Wir haben gerade über die Messe geredet, aber ist für das Literaturfest München. Das findet nämlich kurz danach statt, nach der Buchmesse zwischen dem 2. und dem 11. April. Und das geht sozusagen an alle raus, die das interessiert. Einfach das Programm unter dem Titel Sprachen der Liebe, wie wollen wir leben, wurde von Daniel Schreiber kuratiert. Kennst du den zufällig?
Ja, warte mal. Ist das gut gegen Nordwind?
Nee.
Nee, warte mal.
Nee.
Daniel Glattauer.
Upsalala. Daniel Schreiber ist ein Essayist, der so sehr dünne Bücher schreibt.
Ja, ja.
Ne?
Allein,
über
so
Corona.
Ja.
Nüchtern, über Sucht. Also der schreibt wirklich sehr, sehr tolle Essays. Ist auch sehr in Kunst, also kennt sich auch sehr in der Kunstwelt aus. Hat auch irgendwie Kunstkritiken lange geschrieben und so weiter. Also ein ganz toller Autor, der auch zum Beispiel mit Olivia Leng gut bekannt ist und so weiter. Und der hat jetzt das Programm kuratiert, hat unter anderem Asal Dardan, Martina Hefter, Helene Hegemann und Gabriele von Arnim eingeladen. Und
da sind ja auch tolle Essayistinnen dabei jetzt.
Genau,
schon.
Total. Und wer Interesse hat, kann ja einfach mal die Website besuchen, da findet man alles. Ich finde ist mir nochmal so aufgefallen, dass mir diese Literaturfeste von so Städten oft sehr gut gefallen, weil die haben auch oft sehr gute Namen, wie zum Beispiel auch der Literarische Herbst in Leipzig, sind aber vom Gesamtding her noch überschaubarer als so eine Messe, ne?
Ja, total.
Dadurch ist es einfach schön. Dann müssen wir auf einen Todesfall hinweisen, der letzte Woche passiert ist, nämlich am 14. März, kurz vor Eröffnung der Buchmesse, ist Dag Solstad gestorben, ein norwegischer Schriftsteller. Und ich habe mal zwei Nachrufe auf ihn gelesen und versucht so ein bisschen, ja, das zusammenzutragen, was da drin steht. Der eine stand im Tagesspiegel und der andere in der FAZ. Und da habe ich erfahren, dass Dag Solstad aus dem südnorwegischen Sandefjord stammte. Die Lektüre von Hamsun hat in ihm den Wunsch geweckt, Schriftsteller zu werden. Da war er so 16, 17. Ich glaube, das ist für nordische Schriftsteller, ist Hamsun einfach so ein
Tor. Weißt du, was auch lustig ist? Also, wir haben doch letztes Mal über Thomas Espedal gesprochen.
Ja.
Und der hat in seinem Buch Lust, was ich dir vorgestellt habe, hat der auch Dag Solstad erwähnt und meinte nämlich, dass der für ihn das war, was für Solstad Hamsun war. Also er hat den gelesen und hat daraus, er hat gesagt, er hat ihn falsch gelesen, aber dadurch richtig für sich selbst. Und das hat ihn sozusagen gezeigt, man kann schreiben und das ist ein Beruf.
Ja, das ist eine schöne Anekdote. Wir kommen dann da später auch nochmal ganz kurz zu, für wie viele der ein Vorbild war tatsächlich.
Ja.
Seine frühen Schreibversuche gingen alle so, waren so sehr existenzialistisch, also sehr so von Camus, Sartre, Beckett so geprägt, ne? So diese existenzialistische, sehr reduzierte Literatur. Mhm. Er hat dann eher so kürzere Texte geschrieben, hat aber sehr früh auch angefangen, sich politisch zu engagieren und war führendes Mitglied der maoistisch-kommunistischen Arbeiterpartei Norwegens, AKP. Und die waren halt schon ziemlich heftig drauf. Die wollten den Staat notfalls auch mit Waffengewalt stürzen. Und das hat dazu geführt, dass Solstad in konservativen Kreisen wirklich extrem verhasst war, weil der war dann halt so eine öffentliche Figur da, ne, hat dann argumentiert und so für diese Partei und dann auch so sozialrealistische Romane geschrieben. Ich stelle mir das immer so ein bisschen vor, wie auch viele Romane, die so im Ostblock damals erschienen sind. Da gab es ja so einen sozialrealistischen, der Arbeiter im Mittelpunkt, der alles gut macht und ne, für das Gute steht und der böse Kapitalist, sage ich mal, irgendwie auf der anderen Seite. Aber Solstad hat sich dann irgendwann davon halt wieder abgewandt und hat dann angefangen, Romane zu schreiben. Oft sehr, sehr krasse Projekte, also ewig lange Romane, viel mit Formen experimentiert. Und über die Figuren von Solstad stand im Tagesspiegel, das möchte ich kurz zitieren: Man kann sich als Leser gut in den Figuren Solstads mit all ihren Unzulänglichkeiten wiederfinden, mit ihren Enttäuschungen, die jedes Leben nun einmal mit sich bringt. Sie alle zeichnet ein Fatalismus aus, der auch etwas Heiteres hat. Bei Solstad selbst muss das ebenfalls so gewesen sein und dem nicht zuletzt ein Rest Hoffnung innewohnt. Nach der Jahrtausendwende hat sich Solstad viel auch mit der autobiografischen Form beschäftigt und unter anderem sehr epische Familienchroniken geschrieben. In der FAZ stand dann, dass er damit so dem historischen Roman nochmal neues Leben eingehaucht hat, also dass er da auch wieder so formal sozusagen so einen Anstoß gegeben hat. Und die FAZ hebt aus dieser Zeit das Buch 16.07.41 hervor. Mir ist Solstad, und deswegen fand ich es ganz lustig, dass du das jetzt bei Espedal erwähnt hast, als Name zum ersten Mal bei Knausgard begegnet, der ja auch, also ja.
Ein Freund von Thomas Espedal ist.
Genau, aber du merkst irgendwie, in der nordischen Literatur kommt dieser Name tatsächlich sehr häufig vor. Und dafür ist er international, war er nie so renommiert, wie er in Norwegen gesehen wurde. Da ist er wirklich quasi so wie so ein Guru oder wie so der, so wollen alle schreiben. Ne? Und das ist aber trotzdem, hat er international gerade unter Autorinnen doch eine sehr berühmte Fangemeinde. Dazu gehören unter anderem Haruki Murakami, Lydia Davis oder Peter Handke. Das heißt, es ist einer, den es auch vielleicht ein bisschen zu entdecken gilt. Und es gibt schon ein paar Bücher auf Deutsch. Ich könnte mir aber vorstellen, dass durch dieses Gastland jetzt und durch so eine, generell in den letzten Jahren habe ich das Gefühl, gibt es einen großen Hype um norwegische Literatur. So seit Knausgård ist das irgendwie noch mal mehr geworden. Und ich könnte mir vorstellen, dass es da auch weitere Bücher gibt, die veröffentlicht werden.
Denke ich auch. Dörlemann hat ja schon einiges von ihm übersetzen lassen und gleichzeitig sind viele frühen Werke noch nicht übersetzt.
Ja.
So mein Eindruck. Und er wurde ja sogar mal als Literaturnobelpreiskandidat gehandelt.
Genau.
Also ich glaube, da wird jetzt noch sich was entwickeln.
Dass er sozusagen, Fosse hat es dann gekriegt, aber er war auch da immer lang auf der Liste drauf sozusagen. Ja, also schön. Ich finde es immer schön, wenn man so Autoren hat, die man noch so entdecken kann, ne? Und wo man aber auch von vieler Seite schon hört, dass es sich lohnen könnte, die zu entdecken.
Ja.
Und damit kommen wir nochmal zum Gastland Norwegen. Ich habe nämlich einen Artikel von Matthias Jückler in der FAZ auch gefunden und den fand ich sehr interessant, weil da ging es auch ein bisschen darum, warum kommt eigentlich so viel formal anspruchsvolle, experimentelle Literatur aus Norwegen? Ne? Was hat es damit eigentlich aus sich? Das ist ein Land, das ist so groß, also kleiner als Hessen. So,
ah,
ne?
Wirklich?
Ja, von den Einwohnerzahlen her. Und das musst du dir halt
einfach
mal überlegen.
Okay, aber Fläche nicht,
nee,
oder?
Nicht von der Fläche, aber von den Einwohnerzahlen. Und das muss man sich einfach mal überlegen, wie kommt es, dass wenn man zum Beispiel auf so eine Litfaßsäule in Leipzig guckt, wo ich neulich mal stand und da drauf geguckt habe und dann standen so die Namen, wer da alles zur Buchmesse kommt.
Ja.
Und das ist einfach schon krass, wie viele Autoren, Autorinnen die haben, die auch wirklich bekannt sind, die internationalen Renommee haben. Und Matthias Jückler, kennst du den zufällig?
Ja.
Habe ich mich gefragt, kennst du?
Also vom Namen her. Und ich glaube, wir sind uns auch mal begegnet.
Genau, also ich frage auch deshalb, weil er als Schriftsteller und Übersetzer in Leipzig lebt und Skandinavistik studiert hat und Norwegen eben offensichtlich sehr verbunden ist. Das heißt, da schreibt halt einer, der sich da so ein bisschen auskennt. Er steigt erstmal in den Artikel ein mit einem riesen Loblied auf die norwegische Literatur, erwähnt dann irgendwie Pferdestehlen von Per Pettersson, erwähnt auch Vigdis Hjorth, über die wir in unserer letzten Folge gesprochen haben. Er erwähnt auch Maja Lundes Bestseller, das war mir irgendwie...
Mit diesen Bienen.
Ja, war mir irgendwie ein bisschen entfallen, dass die auch Norwegerin ist.
Ja.
Ich dachte irgendwie so, die kommt so aus, keine Ahnung, irgendwo aus Norddeutschland oder so oder Dänemark oder so.
Ich dachte immer Schweden oder
so. Oder sowas, genau.
Schweden gedacht.
Und gib dir das mal, die Geschichte der Bienen hat sich einfach mehr als 1,4 Millionen Mal in Deutschland verkauft. Also es ist ja ein riesen Bestseller einfach.
Hast du das gelesen?
Nee. Du?
Nee, ich auch nicht.
Okay, aber er meint, es ist gut. Es wäre erfolgreich und gut.
Was das ein seltener ist schön
Fall,
zu hören,
ne? Ja. Aber kommen wir nochmal auf die Frage zurück, der ja auch danach geht, warum ist es in Norwegen so, dass da mehr veröffentlicht wird, was experimenteller ist, mehr so. Er beschreibt, dass die Verlage dort viel offener sind, zum Beispiel für Gedichte, für sprachliche Experimente. Er macht so ein bisschen das Gedankenexperiment und sagt, was hätten denn die deutschen Verlage zu Knausgard gesagt, wenn der ankommt und sagt, hier, ich habe das mal alles aufgeschrieben, das gehe ich auch nicht nochmal durch.
Ja,
ich will das,
hat
so,
tausende
wie es ist.
Seiten.
Das hat tausende
fertig.
Seiten, aber es kommen
und
noch mehrere
heißt mein
Bände.
Kampf im
genau.
Originalsprachen. Ne?
Und es kommen noch mehrere Bände und so. Ja. Ich will das einfach alles rauslassen und ich will das auch gar nicht bearbeiten. Wäre wahrscheinlich halt einfach nichts geworden. Hm. Das gleiche selbe könnte man sagen über vieles, was Espedal so macht.
Oder
diese
Fosse. Also,
oder Fosse,
ne,
genau,
das
diese ewigen Wiederholungen und so weiter. Auch Kurzgeschichten werden veröffentlicht und er bringt auch das Beispiel, da kommen wir auch wieder zur letzten Folge von Helene Immislund, die nämlich mit ihren Gedichten bei einem der großen Publikumsverlage in Norwegen erscheint, was hier, wenn wir uns überlegen, du hattest aller Dinge Kern mitgebracht, auch dazu kommen wir gleich nochmal, ja bei Trottoir Noir erscheint und das sind die Kurzgeschichten von den Gedichten, wollen wir da noch gar nicht reden. Also ja. Die Vorstellung, dass die hier irgendwie bei einem großen Verlag erscheinen, dann müsste die erst den Nobelpreis so gefühlt gewinnen.
Ja, dass sich, ne, das,
so,
das mal jemand anguckt.
Dass das mal,
ja,
wer macht.
Aber haben uns die Skandinavier nicht so in einiges voraus, was so finanzielle,
ja,
Strukturen, Förderstrukturen,
genau,
und sowas betrifft?
Ja. Und das ist, glaube ich, auch der, also nicht nur glaube ich, sondern das ist das, der große Unterschied ist ein staatliches Förderprogramm, was es in Norwegen gibt.
Okay.
Es ist in Norwegen so, auch Knausgård beschreibt es übrigens in seiner Reihe, als er dann nämlich anfängt zu veröffentlichen. Es ist so, dass der Staat von den allermeisten auf Norwegisch erscheinenden Büchern eine bestimmte Anzahl an Exemplaren aufkauft. Das heißt, die Verlage wissen, wenn wir das jetzt veröffentlichen und das hat einen künstlerischen Anspruch, das ist sozusagen so die Grundvoraussetzung, dann kauft uns der Verlag, der Staat einen Teil ab und gibt das dann an Bibliotheken und so.
Ach so, aber der muss dann ja wesentlich größer sein als unsere zwei Exemplare, die an jede Bibliothek,
genau,
gehen müssen.
Genau, ja,
oder
ja,
damit sich
das, was bei uns, diese zwei Exemplare gehen ja an die Nationalbibliotheken,
ja,
dass
das
es da ist. Nee,
ja,
die kaufen wirklich Mengen, sozusagen gewisse Mengen auf und geben die dann halt alle an alle Stadtbibliotheken und so im Land.
Wie genial ist das denn?
Und dadurch weiß halt der Verlag, egal sozusagen, ob das sich verkauft oder nicht, es wird sich bis zu einem gewissen Punkt verkaufen.
Ja.
Und der Anteil davon sozusagen, wenn man es jetzt auf die Bevölkerung rechnet, wie viel der Staat aufkauft,
ja,
wäre in Deutschland wäre in Deutschland so ein Äquivalent, wo man sagen würde, das erreichen viele Autoren und Autorinnen mit ihren Büchern gar nicht.
Das ist
also
so, ne, krass.
So viel verkaufen die gar nicht. Und in Norwegen wird das dann halt aufgekauft. Das heißt, dadurch können die Verlage halt wesentlich mehr auf künstlerische Kriterien achten und müssen sich halt nicht immer so treiben lassen von, oh, wird das irgendwer kaufen,
ja,
wird das erfolgreich oder so, sondern sie können einfach sagen, nö, wir machen das, ich hab da ein gutes Gefühl sozusagen. Und dadurch entsteht natürlich auch eine Literatur, die ein bisschen befreiter ist von vielen Zwängen einfach.
Gib mir bitte irgendeinen Nachteil, den das Ganze hat, weil sonst verstehe ich einfach nicht, warum wir das hier nicht machen.
Es gibt tatsächlich einen Nachteil ein bisschen.
Wir sind größer als, oder mehr Einwohner als Hessen sozusagen.
Das hat bestimmt damit zu tun, aber ein Haken hat die Sache, und zwar, dass eben nicht Übersetzungen gefördert werden. Das heißt, bei Übersetzungen greift diese Regel halt nicht. Ne?
Mhm.
Also wenn du übersetzt, ist es, hast du dann das normale marktwirtschaftliche Risiko für den Verlag.
Das heißt, den ÜbersetzerInnen in Norwegen geht es auch nicht so gut, ähnlich wie bei uns.
Dann kommen wir wieder zum anderen Punkt.
Ach so, okay.
Ich weiß nicht, ob die extra gefördert werden, aber es geht darum, dass sozusagen einfach wenig übersetzt wird.
Ach,
weil
vom
die Verlage,
Norwegischen in andere Sprachen, meinst du?
Nee, vom Norwegischen in andere Sprachen,
ja,
ist kein Problem.
Ach so.
Aber von anderen Sprachen ins Norwegische.
Okay.
Weil wenn ein Verlag, sagen wir mal, sagt, sie wollen ich bringe jetzt mal das Beispiel T.C. Boyle übersetzen, so. Dann sind sie halt mit dem Risiko allein, ob sich das in Norwegen verkauft oder nicht.
Ah, okay, verstehe.
Weil dafür
gibt
es halt kein Geld. Sondern es gibt nur für norwegische Autoren und Autorinnen.
Ja, okay. Mhm.
Das führt aber dazu, dass die Verlage tatsächlich, weil Norwegen ja dann doch ein kleines Land ist, wo sich nicht so, also ne, wenn du das dann ausrechnest, wer davon kauft dann Bücher und sowas, es ist dann einfach relativ schnell ein Risiko.
Mhm.
Und das führt dazu, dass dann eben kaum was oder sehr wenig übersetzt wird für ein Land mit so einer literarischen Tradition. Okay. Und Jückler beschreibt eben, wie er in so einer Runde sitzt und über T.C. Boyle erzählt und einfach niemand den kennt, weil der in Norwegen einfach nicht übersetzt ist. Also ne, das ist dann schon krass sozusagen, das ist so eine sehr blühende literarische Landschaft im Land. Aber von außen ist es halt irgendwie schwer und die kaufen sich dann halt viele Bücher auf Englisch oder sowas. Ne? Das kommt
fragen,
auch bei Knausgård
ja,
vor. Ich glaube, aber du hast es dann halt nicht so in der Literaturtradition,
ja,
sondern du musst es dir halt aus England dann oder so holen. Und eine Sache, die ich aber nochmal erwähnen wollte, Lynn, weil das dürfte dich vielleicht auch freuen, weil du fandest ja das Buch von Helene Immislund schon ziemlich gut. Ne?
Ja.
Er hat eben nochmal hervorgehoben, der Jückler, wie cool, dass einfach vom Trottoir Noir Verlag ist, dass aller Dinge Kern dort erscheint und dass da sich auch der Verleger quasi traut, auch irgendwie experimentelle Sachen, Sachen, die eben nicht so Mainstream sind, einfach zu verlegen und darauf zu setzen, dass das so seine Leserschaft findet. Mhm. Ne? Aber man sieht eben einfach, wie sich so ein Trottoir-Noir-Verlag hier, ja, wie der versuchen muss, quasi gegen die Marktgesetze zu arbeiten oder in den Marktgesetzen zu arbeiten und wie komfortabel dann für viele norwegische Verlage halt die Situation einfach ist. Ne? Das fand ich einfach auf jeden Fall einen sehr interessanten Aspekt, weil das, du hast es ja jetzt auch gerade so durch deine Reaktion so gesagt, es gibt einfach, es hat eine enorme Auswirkung einfach auf alles, ne? Und bestimmt total, wie die Produktionsbedingungen dann sind.
Die helle Kammer. So, lieber Josef, wir haben heute einiges vor. Im Rahmen der Buchmesse habe ich und auch du, haben wir einige Neuerscheinungen gelesen. Also meisten aus diesem Jahr tatsächlich. Eins haben wir ja auch mitgebracht, das aus dem letzten Jahr ist, aber trotzdem bei der Messe noch eine Rolle spielen wird. Und ich habe dann angefangen, seit Januar lese ich für die Buchmesse, ich habe angefangen dann in den letzten Monaten die Bücher, die ich besonders mochte, für uns beiseite zu legen. Und dann ist mir, als ich den Stapel am Ende in der Hand hatte, was aufgefallen, nämlich, dass sich alle diese Texte auf die ein oder andere Art mit den Toten beschäftigen. Man muss dazu sagen, dass ich jetzt tatsächlich, oder beziehungsweise mir sind auch etliche Bücher bekannt, die jetzt zur Messe erscheinen, die auch mit Tod oder Toten zu tun haben und die ich aber nicht lesen musste für meine Moderation. Deswegen ist das wie immer eine sehr subjektive kleine Auswahl. Aber wir schauen uns diese 5 Titel mal an und wir machen das heute mal ein bisschen anders. Meistens betrachten wir ja doch nur wenige Bücher in so einer Folge, weil wir einfach gerne lange drüber sprechen. Und jetzt gucken wir uns 5 Titel an und damit das nicht komplett den Rahmen sprengt, werden wir das so machen, dass wir den Klappentext gemeinsam lesen und dann erzählen, ob wir den eigentlich treffend finden oder nicht. Weil der Klappentext ist ja die erste Orientierung für so ein Buch.
Oder was wir vielleicht noch dazugeben würden.
Richtig,
ne?
Genau. Und dann gibt es natürlich bei Instagram auch in der Folgenbeschreibung am Ende einen Hinweis, wo ihr die AutorInnen mit ihren Büchern auf der Messe findet, damit ihr euch das gegebenenfalls genauer anschauen könnt. Josef, wir beginnen mit dem Buch Lebensversicherung von Katrin Bach, erschienen bei Woland und Quiz. Und das hast du gelesen, ich auch, aber ich lese jetzt den Klappentext vor und dann erzählst du mal ein bisschen was dazu. Westdeutsche Provinz in den 90er Jahren. Fertighäuser auf der einen, traditionelle Höfe auf der anderen Seite des Dorfes, ein Sportplatz, eine Gastwirtschaft, ein Bäcker, eine Buswendeschleife und ein Versicherungsbüro. Die Ich-Erzählerin in Katrin Bachs Prosa-Debüt wird in eine Kaufmannsfamilie hineingeboren. Ihre Eltern führen fort, was die Großväter nach dem Krieg in die aufstrebenden Dörfer brachten, den Verkauf von Versicherungen. Mit dem Geschäft zieht bescheidener Wohlstand ein, aber auch eine über allem schwebende Angst, denn die nächste Katastrophe ist immer nur einen Anruf entfernt.
Ich finde ja tatsächlich, dass dieser Klappentext schon sehr viel erzählt, so inhaltlich.
Zumal ich erst bei der Hälfte bin. Jetzt kommt noch der ganze Abschnitt zur Form.
Ich finde, der ist einfach viel zu viel, als ob die nicht so richtig redigiert hätten. Eigentlich müsste man noch sagen, nach ein paar Sätzen, jetzt mach auch mal langsam Schluss.
So ein bisschen ausdünnen, meinst
genau.
du, ja.
Genau. Ich würde jetzt da schon einsteigen, oder?
Ja, steig schon mal ein, zumal du uns zuvor mir einiges erzählen wirst.
Was da finde ich auch jetzt nicht hinten
draufsteht. Übrigens auch 2 Blurbs dabei, ne? Wir hatten es ja über Blurbs vorletzte Folge.
Ja, und ich möchte nochmal auf die Form eingehen, weil das ist ja auch auf dem Klappentext meistens nicht auf diese Weise schwer irgendwie zu vermitteln. Und zwar sind es so sehr kurze Kapitel. Teilweise sind auch Sonderzeichen mit drin, wir haben auch Listen da drin und diese Kapitel sind schon in ihren Überschriften so, dass sie eigentlich so kleine Geschichten erzählen oder so erzählen oft, worum es geht auf dieser halben Seite, die dann kommt. Zum Beispiel heißen die, wie meine Eltern wurden oder wer oder was alles bei uns versichert ist.
Ja.
Und ich mochte alleine schon diese Herangehensweise, hat total Spaß gemacht. Ne? Man fängt so an, dieses Buch zu lesen und nach den 2, 3 Kapiteln bist du irgendwie so voll drin und denkst so, okay, was kommt als nächstes jetzt so? Und es kann halt alles sein. Es kann irgendwas aus der Vergangenheit sein, es kann was über eine Figur sein, es kann was generell über Versicherungen sein, es kann was über einen Unfall sein, es ist sozusagen alles möglich.
Ja, und ich habe jetzt auch gerade mal einfach willkürlich aufgeschlagen und das macht einfach schon alleine so viel Spaß. Ne? Da gibt es dann auch so Listen, zum Beispiel Familienserien, die wir schauen. Und dann ist dann so eine Liste mit so 8 Punkten, 9 Punkten und die haben auch alle so kleine Symbole vorneweg. Und ich finde total spannend, dass dieses ganze Buch dadurch so ein bisschen selbst aussieht wie so eine Broschüre, die gut lesbar sein soll, wo die Informationen schnell vermittelt werden.
Die Form ist einfach so gut, dass sie dich in dieses Thema Versicherung, was ja eigentlich ein trockeneres Thema ist, total reinzieht.
Ja.
Was sie aber, finde ich, auch macht, das ist sozusagen nicht nur eine Auflockerung des Themas, sondern ich will noch mal ganz kurz auf ein Erlebnis zurückkommen, was ich hatte, als ich jetzt am Wochenende in Hamburg war, da habe ich meine Geschwister besucht. Und kennst du das, wenn du so, ich meine, man ist immer Bruder oder Schwester, ne? Wenn, so. Aber im Alltag ist es so total, es gibt einfach Bestandteile von einem selbst, die sind einfach im Alltag total runtergefahren, weil man die da nicht braucht. Und dann fährt man dahin und es ist so, als ob sich der Körper und man sich selbst an total viele Dinge wieder erinnert und auf eine Weise funktioniert und agiert und redet und sowas, die man eigentlich nur hat, wenn man bei seinen Geschwistern ist oder so.
Auch wenn man nach Hause fährt.
Auch wenn man nach Hause fährt, genau.
Ist,
also es gibt so ganz viele Sachen, wo man, wo es gibt halt so Bestandteile, die sind nur, werden nur in bestimmten Situationen aktiviert. Und ich finde, dieses Buch macht das irgendwie. Es geht in die Geschichte, also in die eigene Lebensgeschichte von Katrin Bach zurück. Und es zeigt sozusagen ganz viele einzelne Teile, aus denen sich ihr Leben zusammensetzt und aus denen sich unser alle Leben irgendwie zusammensetzt. Und mit jedem Teil taucht man woanders sozusagen ein. Und das alles zusammen ergibt das Bild. Und ich finde, das ist so eine sehr, irgendwie eine sehr treffende Art, einfach auch ein Leben zusammenzufassen. Zu sagen, unser Leben ist eigentlich aufgesplittert. Wir sind ganz viele Teile sozusagen. Mhm. Und das wird, finde ich, am Ende auch wichtig, weil es geht ja in diesem Buch, wir haben ja gesagt, es geht in allen irgendwie um Tod und sowas.
Ja.
Und hier geht es vor allem auch um die Angst, Menschen zu verlieren.
Ja, und, die Angst vor dem Tod.
Die Angst vor dem Tod, die Angst, also auch bestimmte Erlebnisse sozusagen, wo Menschen zu Schaden kommen. Und das, finde ich, ist in der Form extrem gut aufgegriffen, diese Angst. Weil in dieser Zersplittertheit liegt natürlich auch so eine gewisse, man schwebt die ganze Zeit so über einem Abgrund irgendwie auch.
Ja, ich finde nämlich auch, dass diese Fragmente, die sind ja nicht, also es gibt ja fragmenthafte Bücher, die auch sehr verrätselt sind. Und das ist ja das genaue Gegenteil.
Gar,
es ist alles extrem akkurat, präzise und total eindeutig und auch teilweise sehr humorvoll dadurch.
Mhm.
Und es vermittelt sich auch viel darüber, weil, ne, wie gesagt, diese eben erwähnte Liste mit den Serien, die geguckt werden, man kennt diese Serien vom Hören und man weiß direkt, was das für eine Familie ist. Und gleichzeitig fand ich dieses Buch extrem existenziell in diesen Ängsten, weil da versucht wird, diese Angst vor dem Tod, die eigentlich nicht klar zu fassen ist, nicht kurz abzuhandeln ist, schon gar nicht in Listen, die schwebt irgendwie quasi die ganze Zeit dahinter mit.
Genau.
Und es ist, wie du sagst, man guckt von so kleinen Textinseln eigentlich direkt in den Abgrund die ganze Zeit. Ja,
genau. Und ich glaube, dass das auch so gut funktioniert. Du hast den Humor erwähnt. Liegt auch daran, dass der Ton sehr durchgängig ist. Also hier schreibt schon jemand, also Katrin Bach ist ja Lyrikerin und sie kann aber wirklich, also sie hat einen Ton gefunden für dieses Buch und den zieht sie auch durch, weil ich finde, dass es bei diesen kleinen Texten kann das auch mal eine Gefahr werden, dass Leute, die das nicht so gut können, dass dann so der Ton die ganze Zeit so starke Schwankungen hat.
Ja, der verrutscht dann immer irgendwie
genau,
so.
Genau, und dass du dann so das Gefühl hast, okay, du liest eigentlich unterschiedliche Bücher und das ist hier aber gar nicht so. Also es gibt eine Figur und trotz aller Aufteilung und trotz aller Abwege sozusagen ist immer klar, dass es da ein Zentrum gibt.
Mhm.
Ne?
Ja.
Kommen wir zum nächsten Buch.
Ja, machen wir. Wir gucken uns jetzt das Buch Helga von Christina Maria Lander an.
Und ich darf ein bisschen was vorlesen.
Ja, lest doch bitte mal den Klappentext. Der ist sehr reduziert, also jetzt mal ein bisschen Kontrastprogramm zu dem, den wir gerade eben hatten.
Helga war einmal ein beliebter Vorname. Auch Christina Maria Landerls Mutter hieß besser gesagt. Sie ist früh verstorben, da waren ihre beiden Töchter und der Sohn noch Kinder. In ihrem bisher persönlichsten Buch erweist sich Christina Maria Landerl einmal mehr als Meisterin der Zurückhaltung. Hinter der scheinbaren Sachlichkeit ist immer der übergroße Verlust spürbar. Von einem viel zu kurzen Frauenleben erzählt uns dieses Buch, das der einen und zugleich all den anderen Helgas gewidmet ist.
Genau. Dieser Klappentext hat mich enorm angesprochen. Ich wusste irgendwie direkt, dass das ein Buch für mich ist. Und ich finde, dass dieser Klappentext auch meine Erwartung, die ich hatte, genau getroffen hat. Und es ist man weiß genau, was drin ist irgendwie. Das fand ich total schön.
Ja.
Christina Maria Lander schreibt hier das Leben ihrer Mutter Helga auf. Du hast es schon gesagt, die ist ja sehr früh verstorben. Und es ist also einerseits ein Memoir und gleichzeitig eine Rekonstruktion, eine Spurensuche. Wer war Helga? Ich habe das Gefühl, dass gerade Menschen, die ihre Eltern noch haben oder die Teil des Lebens im Erwachsenenalter bleiben, dass die oft nicht so, also zumindest bei mir ist das so, dass ich nicht so oft über die Kindheit und Jugend meiner Mutter nachdenke, weil meine Mutter und ich, wir sehen uns alle paar Wochen, sie ist da und ich beschäftige mich quasi mit ihr jetzt.
Ja.
Und da ist nicht so viel Zeit da oder so viel Raum dafür da. Und hier ist das eben anders. Diese Ausgangssituation ist ja ganz anders. Da ist einerseits dieser große Verlust, der aber gar nicht so sehr in den Fokus gerückt wird, sondern eher so eine Art Weißraum bildet, ne? Also wie wir es bei Katrin Bach hatten, dass diese existenzielle Angst eigentlich gar nicht so sehr ausbuchstabiert wird, sondern immer mitschwingt, schwingt hier dieser große Verlust immer mit und die Sprache selbst ist immer auch eher nüchtern, einfach und geradlinig. Und in diesen, es sind ebenfalls sehr, sehr kurze Fragmente, Kapitel, da folgen wir dieser Mutter von der eigenen Geburt bis, ja, bis zum Tode. Und die Fragen, die da eben aufkommen, ist: Wer war dieses Kind, wer war diese Jugendliche, diese junge Frau? Alles, was die Erzählerin zu fassen kriegen kann, wird da ans Licht gehoben. Und so fügen sich viele kleine, geschliffene Bruchstücke zu einem wirklich, wie ich finde, glänzenden Text. Also man merkt eben hier, dass auch hier die Form dem Inhalt total entspricht. Denn das, worum es hier ja eigentlich geht, ist so ein bisschen das Wesen der Erinnerung. Und wie können wir jemanden greifen, mit dem wir nur sehr wenig Zeit verbracht haben und gleichzeitig einige Jahre davon sogar noch in einem Zeitraum liegen, an den ich mich nicht bewusst erinnern kann, weil ich eben geboren werde und bis mindestens 3 Jahre einfach nicht, es nicht möglich ist, mich an diese Zeit zu erinnern. Und da finde ich, dass es eben total passend ist, nicht alles glatt zu schleifen, nicht alles nahtlos aneinander zu fügen, sondern diese Bruchstückhaftigkeit der Erinnerung und die Lücken der Erinnerung und auch die Interpretation der Sachen, die man irgendwie erfährt, in den Mittelpunkt zu rücken. Auch die Geschichten, die über die Mutter erzählt werden, werden natürlich als Vermittlung angeschaut und nicht als Tatsachen, weil in dem Moment, wo jemand anders über jemanden berichtet, haben wir wieder eine Instanz dazwischen, die das Bild natürlich durchaus auch verfälschen können. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass dieses Buch, oder dass ich das gern auch so ein bisschen gegen so einen Vorwurf verteidigen will, der vielleicht, ja, wird das Buch damit gar nicht konfrontiert sein, aber es gibt ja so Geschichten, gerade wenn die so stark persönlich sind, dass Leute sich so fragen, warum, was hat das mit mir zu tun?
Ja, ne? Warum erzählst du das überhaupt? Warum muss das gedruckt werden?
Richtig, genau. Und ich finde, dass eben gerade dadurch, dass es hier darum geht, wie können wir Erinnerungen sichtbar machen? Wie können wir Verlust sichtbar machen? Wie ist es, eine Mutter zu haben, die nicht mehr greifbar ist? Wie ist es, Eltern und Kinder zu sein? Ich finde, das kommt in diesem Buch trotz dieser und gerade durch diese persönliche Geschichte halt so gut raus. Und ich mag, dass es hier vom Persönlichen ins Allgemeine gewendet wird und nicht andersrum, weil ich finde, das funktioniert eigentlich nie besonders gut. Mhm. Und in diesem Sinne ist das Buch total empfehlenswert. Und es steht ja sogar drauf, dass es für alle Helgas ist.
Das ist auch eine gute Lesegruppe, ne? Ja. Zielgruppe ist klar gemacht, das ist für alle Helgas. kommen wir zum nächsten, oder?
Ja, würde ich auch sagen. Du darfst vorlesen, die Vergegenwärtigung von Mischa Mangel. Übrigens habe ich das hier einfach ganz wertfrei alphabetisch sortiert,
damit es keinen Ärger gibt.
Genau, weil alle Bücher fand ich toll und was ich besonders toll finde, sage ich sowieso nochmal extra. Also, lass mal hören.
Am Beginn von Die Vergegenwärtigung steht das Ja-Wort. Durch die Erinnerung an seine Hochzeit beginnt der Erzähler eine erste Lebensbilanz zu ziehen und die Jahre Revue passieren zu lassen. Die Rückblicke zeigen das Schöne und das Ungeschönte, das Kommen und Gehen im Leben. Die Vergegenwärtigung ist bei aller existenziellen Tiefenschürfung ein Roman der Hoffnung auf ein richtig gelebtes Leben. Ein Buch, das kühn zwischen lyrischer, minimalistischer und meditativer Beschreibungskunst changiert. Ein stilles Glanzstück.
Pass auf, Josef, bevor ich dir jetzt was zu diesem Buch erzähle, muss ich kurz sagen, gerade dieses Buch hatte ich nur als PDF. Das heißt, teilweise sprechen wir hier von Klappentext, auch wenn wir vorlesen, was auf der Website steht, nehmt das also nicht so genau, nur dass es da nicht zu Verwirrung kommt. Pass auf, dieses Buch hat mich so fertig gemacht. Wirklich, es kam so harmlos daher. Oh mein Gott. Ich dachte wirklich, ich hatte so, ja, okay, wir werden sehen, das könnte alles bedeuten. Und es hat mich im allerbesten Sinne extrem verstört. Ich habe es an einem Sonntagnachmittag am Stück gelesen.
Mhm.
Und ich hatte irgendwie danach emotional richtig zu tun, in mein Leben zurückzufinden. Deswegen gleich zu Beginn, ich finde, dieses Buch muss man lesen. Und ich finde, man muss sich Zeit dafür nehmen, beziehungsweise Ruhe. Weil ich glaube wirklich, dass ich nicht die Einzige bin, die das so krass existenziell findet. Es steht ja auch drauf. Und ich finde manchmal, wenn man das so nebenbei irgendwie wegliest, entweder es entgeht einem was oder man ist irgendwie danach wirklich nicht so ganz da. Und ich finde auch, man sollte sich da selber den Raum geben, den das braucht, das auch zu durchdenken und so weiter. Pass auf. Also, wir haben hier wieder etwas, das sich auch bei Bach, also bei Katrin Bach, Maria Lander, Christina Maria Lander,
genau,
zeigt und das sich auch in anderen Büchern noch zeigen wird, die fragmentartige Form.
Ja.
Beziehungsweise Fragment impliziert immer so eine Unabgeschlossenheit. Manchmal sind es ja auch einfach nur sehr kurze Kapitel.
Total.
In diesem Buch, bei Mischa Mangel, wird das Fragmentartige auf die Spitze getrieben. Also teilweise stehen da nur wenige Worte auf einer Seite. Im Prinzip ist das Buch, weil es mir schwerfällt zu beschreiben, worum es eigentlich geht, eine Sterblichkeitsmeditation, eine buchgewordene Sterblichkeitsmeditation, ein Todesgedicht, das das Leben feiert. Da spielt auch die Erinnerung eine große Rolle, die Erinnerung an Kindheit, auch an die jüngere Vergangenheit des Erzählers. Gleichzeitig wird der Menschen gedacht, die bereits verstorben sind oder aus anderen Gründen eben kein Teil des Lebens mehr sind, des Erzählers zumindest. Und warum dieser Text mich auch so wahnsinnig berührt hat, ist, dass es sich ganz viel an den buddhistischen Vergegenwärtigungspraxen bedient. Also ich weiß nicht, ob du dich mit sowas schon mal beschäftigt hast, aber es gibt ja unter anderem im Buddhismus, aber auch in vielen anderen Religionen oder Philosophien den Wunsch, das Leben so bewusst wie möglich zu leben. Und dafür werden dann verschiedene Praxen entwickelt. Wie kann ich das üben? Wie kann das gehen? In der Antike gab es zum Beispiel auch mal das Sterben üben als Einübung in das Leben eigentlich. Und hier ist es so, dass sich da eben sehr stark am Buddhismus angelehnt wird. Und da gibt es wohl eine Meditation, eine Sterblichkeitsmeditation, wo die Bewusstwerdung des Lebens darauf beruht, dass ich mir den Tod bewusst mache. Also das Gegenteil des Lebens im Prinzip. Und darum geht es ganz, ganz viel. Und das Verstörende ist, während also so Sachen geschildert werden, die erstmal eher harmlos sind, heißt es dann plötzlich mittendrin immer wieder, das könnte mein letzter Atemzug sein. Und es werden auch ganz viele Tode geschildert, die unvermittelt und plötzlich sind, die junge Leute ereilen. Und wir verdrängen das im Alltag. Aber auch das jetzt gerade hier könnte mein letzter Atemzug sein. Und wenn du 2 Stunden so ein Buch liest und dann immer wieder kommt, jetzt könntest du eigentlich tot sein, überspitzt gesagt, oder eigentlich auch sehr wörtlich ausgedrückt, ja, wie im Buch. Also das macht was mit einem.
Ja,
das ist
gut gemacht ist, ne?
Ja, ja.
Sonst denkt man sich so, was ist denn das für ein, also.
Genau, und aber dadurch, dass das quasi in dem ganzen Buch um dieses Thema kreist, fügt es sich total organisch ein. Aber natürlich muss man diese Verstörung erstmal zulassen. Und das hat mich total Kraft gekostet. Also, weil ich dann auch teilweise wirklich emotional sehr an meine Grenzen gekommen bin. Was auch zwischengeschaltet wird in diese Erinnerungssequenzen zum Beispiel, ist eine Beschreibung, eine sehr akkurate Beschreibung des Verwesungsprozesses menschlicher Körper. Josef, wirklich, das ist eine Herausforderung gewesen, weil das ist halt, es geht so los mit den ersten Leichenflecken und diesem Befall durch so Fliegenmaden und solche Geschichten. Und das kennt man ja vielleicht irgendwie noch, wenn man mal einen Tatort geschaut hat oder so und da in der Gerichtsmedizin irgendwie was gezeigt wird. Aber das geht dann wirklich immer und immer weiter und in jedem Detail. Und vor allem ist das ganz klug gemacht. Da ist immer von Abbildungen die Rede. Es steht dann immer so da in Abbildung 2, ein mit Leichenflecken und so weiter. Und das heißt, man sieht das vor sich, obwohl das überhaupt nicht abgebildet ist, bildlich, sondern nur sprachlich. Und es ist total interessant auch, denn es geht sogar so weit, dass gibt ja dann zum Beispiel die Mumifizierung unter gewissen Umständen, mumifizieren Körper sich selbst quasi. Und es gibt aber auch Verwesungsprozesse, die darüber noch hinausgehen und dann die Knochen kristallisieren irgendwie. Und das heißt, plötzlich ist der Tod nicht mehr sowas, das plötzlich einfach eintritt und dann ist alles vorbei, sondern es ist so ein Prozess, wie das Leben im Prinzip.
Ja.
So, und ja, ich finde einfach, wer sich für so ostasiatische Philosophie, für Bewusstheit interessiert und wer eben, ich würde jetzt sagen, keine pathologische Angst vor dem Tod hat, ja, also der sollte sich unbedingt damit konfrontieren, weil es ist eine absolute Erleuchtung und eine meiner absoluten Favoriten in diesem Frühjahr. ganz
also
großartig.
Also wenn das Leben mal zu schön wird, einfach mal das Buch aufschlagen.
Naja, ich finde, das Leben strahlt danach fast noch schöner,
ja,
weil es so wertvoll ist und gleichzeitig aber werden die, das ist so eine Binsenweisheit, aber auch diese unwichtigen Dinge werden in ihrer Unwichtigkeit einfach auch mal wieder klar. Und
das ist dann ja auch eine gute Strategie.
Das ist eine sehr gute Strategie.
Wohin kommen wir jetzt?
Wir kommen jetzt zu Ricarda Messner, wo der Name wohnt. Moment, wir haben jetzt vergessen zu sagen, wo die anderen Bücher erschienen sind. Und weil das oft kleine Verlage sind, machen wir das mal noch.
Gerne.
Jetzt muss ich aber erstmal hier kurz schauen. Du hast ja die Seite noch.
Du hast es bei Katrin Bach erwähnt.
Ja.
Von Land und Quist.
Bei Christina Maria Langel haben wir den Verlag Müri Salzmann.
Mhm.
Mischa Mangel ist Droschel. Und Ricarda Messner, wo der Name wohnt, ist Surkamp, richtig? Ja. Diesmal vor.
Würde ich jetzt vorlesen.
Bitte.
Haus Nummer 36 und 37. Hier in Berlin hat die Familie jahrelang gelebt. Hier ist sie vor 5 Jahrzehnten aus Riga angekommen. Hier treffen Alltag und Erinnerungen aufeinander. Und hier hat die einzige Tochter den Wunsch, den Familiennamen zu bewahren. Und die Geschichten, die mit ihm verbunden sind.
Ja, das ist so ein Klappentext, der ist für mich totales Understatement gewesen, also im Nachgang,
ja.
Was ja auch mal schön ist, dass da nicht so dick aufgetragen wird, aber ich muss das wirklich nochmal betonen, also die Ausgangssituation ist bemerkens- und erzählenswert. Die Erzählerin lebt nach der Geburt 1 Jahr mit ihrer Familie in einer Wohnung und direkt im Haus daneben leben in einer Wohnung die Großeltern. Und dann zieht diese Erzählerin eben als Baby dort wieder aus. Und dann wird Jahre später durch Zufall genau die gleiche Wohnung frei und sie zieht dort wieder ein.
Mhm.
Und das heißt, sie lebt eben dann Hauswand an Hauswand mit ihrer Großmutter. Da herrscht also erstmal eine räumliche, also ja, eine familiäre Nähe. Und diese Ausgangssituation ist natürlich auch eine perfekte Ausgangssituation, um das Leben dieser Familie zu erzählen. Das eben auch nicht irgendwie so ein beliebiges, ich meine, welches Leben ist schon beliebig, aber du weißt, was ich meine. Ja, also hier kommt es ja tatsächlich in dem Klappentext so rüber, als wäre so das Hauptding, dass die so nah beieinander wohnen und dann wird halt so darüber nachgedacht. Aber die haben halt auch eine krasse Geschichte zu erzählen. Also es ist so, dass es erstmal grundsätzlich sich auch arg mit dem Tod beschäftigt, weil eben der Großvater nicht mehr lebt schon und nur noch in der Erinnerung existiert. Die Großmutter, die ist... da wird noch das Leben mit der Großmutter auch erzählt, aber die ist eben auch gestorben dann nach ein paar Jahre nach dem Einzug wieder, dem Einzug der jungen Erzählerin als erwachsene Frau. Ja, also was ich total erstaunlich daran fand, ist, dass alle Menschen, die dieser Erzählerin vorangegangen sind und die schon verstorben sind, im Text trotzdem enorm präsent sind, fast als würden sie noch leben, weil sie eben im Mittelpunkt stehen und deren Geschichte rekonstruiert wird. Und gleichzeitig wird es auch im Buch immer wieder ja ganz explizit zum Thema gemacht, denn es geht ganz viel darum, dass es eine Form der Erinnerung ist, die eigenen Toten zu erzählen.
Mhm.
Also den eigenen Toten im Erzählen einen Raum zu geben, das ist fast schon wie so eine Art Verlustbewältigung.
Ja.
Und auch eine Ehre, die sozusagen diesen Ahnen zuteil wird, dadurch, dass sie wieder erzählt werden. Und das fand ich wirklich schön, erstmal so als Prinzip dieses Textes und als eine Art Umgang mit den Toten, denn ich merke das oft und habe es jetzt auch hier beim Lesen der Bücher wieder viel gemerkt, dass ich es total schade finde, dass unsere, also gerade hier in unserem
Kulturkreis
irgendwie so Totenrituale irgendwie nicht mehr so ein Ding sind. Also,
ja,
ne, dass man auf Beerdigung schwarz trägt, das weiß ich noch, aber gerade viele, die nicht konfessionell sind und so weiter, was gibt's eigentlich für Rituale? Und hier wird eben quasi das auch so ein bisschen neu bestimmt und neu ausgelebt. Es ist so, dass diese Rückwärtsgeschichte die Ankunft der Vorfahren in Deutschland nacherzählt. Es geht viel um die deutsche Geschichte, es geht um den Nationalsozialismus und wie er auch außerhalb Deutschlands das Leben der Menschen verändert hat. Also verändert ist jetzt natürlich sehr wertfrei formuliert, aber du kannst dir denken, wohin die Reise geht. Und dieser Name spielt ja im Klappentext noch eine Rolle. Was hat es denn damit eigentlich auf sich, fragt man sich. Und der Familienname Levitanus, den trägt die Erzählerin selbst nicht mehr, weil sie den Namen der Mutter angenommen hat, wenn ich mich recht erinnere, und das eben der Name des Vaters gewesen ist oder ist. Und gerade diese Vaterfamilie Levitanus ist es eben, die durch den, ja, durch die Schrecken des 20. Jahrhunderts quasi, durch Deutschland, aber auch Lettland und Russland irgendwie, ja, sich in diese Bereiche der Welt sozusagen aufsplittet und eine sehr bewegte Geschichte mit sich bringt. Und auch dieses Buch hat durchaus Ähnlichkeit mit der Art und Weise, wie zum Beispiel diese anderen AutorInnen erzählt haben, in kurzen Kapiteln, Abschnitten. Und ganz oft sind die auch unterbrochen, und zwar von der Antwort der Behörde, der gegenüber die Erzählerin den Wunsch eben äußert, den Namen wieder anzunehmen, den sie nie hatte. Also den Nachnamen des Vaters anzunehmen. Und das ist auch ganz interessant, weil eben so ein bürokratischer Ton plötzlich einschlägt. Man hat so eine sehr emotionale, sehr bewegte Familiengeschichte. Und dann heißt es zwischendrin eben immer wieder, die von Ihnen geschilderten Angaben bieten keinen behördlichen Grund der Namensänderung. Also so in dem Sinne wird das dann gemacht. Und dieses Gegeneinanderschalten, das zeigt auch schon allein die Abgründe, finde ich, die in der deutschen Bürokratie vor allem oft sich auftun. Und ich finde auch ganz spannend, dass ja oft auch mit der Geschichte des Nationalsozialismus das Bürokratische verbunden wird. Mhm. Und auch das hat für mich immer wieder so mitgeschwungen. Ja, was will ich dir noch erzählen? Ich habe beim Lesen großen Druck verspürt, also emotionalen Druck. Das ist wirklich ein sehr berührender Text. Und es ist auch eine Sprachreise, also uns begegnet auch Jiddisch, Russisch und Lettisches. Ein toller Familienroman und trotzdem nochmal ganz neu ausgedeutet.
Mhm. Damit kommen wir zum letzten Buch. Ne?
Ich würde sagen, Zeit wird's, ja.
Elvira Steppbacher, das kann ich ja kurz sagen, weil ich es in der Hand habe, Plöße bei Braumüller erschienen.
Richtig.
Braumüller, ohne N. Ich war jetzt schon, ich habe aufgrund meines Nachnamens wahrscheinlich sofort das N mit reingelesen und dachte, ich sei Braunmüller. Aber es klingt besser auch Braunmüller, muss ich sagen. Gut. Moira?
Ja.
Resolute Tierschützerin und Sibylle, zurückhaltende Tierpräparatorin, kämpfen gegen Tierleid und Artenschwund. Zwar streiten sie heftig über die Mittel, dennoch verlieben sie sich ineinander. Ein Familiengeheimnis führt zur Trennung. Moira radikalisiert sich, wählt den Freitod. Bestürzt widmet sich Sibylle ganz ihrer Kunst. In versehrten Tierhäuten findet sie ein Symbol für den Verlust ihrer Geliebten und die Zerstörung der Natur. Eines Tages erhält sie die Einladung eines Future Labs, das Gentechnik als Lösung gegen Artensterben propagiert. Liegt hier der Stoff für ihr letztes großes Kunstwerk? Sibylle steht vor einer folgenschweren Entscheidung. Also da ist ja einiges drin, ne?
Also Josef, ich musste auch ein bisschen lachen, als ich dein Gesicht beim Lesen gesehen habe.
Ich dachte, okay, darum geht's. Und dann so, ja, okay, die stirbt dann.
Und darum geht's dann.
Und dann darum geht's. Okay, jetzt kommt noch, und dann dachte ich so, okay, gut.
Dieser Klappentext, also wirklich, der ist der absolute Knaller. Weil man denkt jetzt erstmal, man weiß komplett, was
genau,
da passiert.
Genau, man denkt so, warum sagt er quasi alle Wendepunkte
genau,
so vor, ne?
Genau,
danke.
Also, genau, und aber das ist, also ich finde, dieser Klappentext macht erstmal extrem neugierig, eben auch, weil man sich fragt, warum wird das alles schon erzählt?
Ja, genau.
Ja? Und ich habe dann dieses Buch angefangen zu lesen und ich hatte das Gefühl, mal wieder so einen richtigen Roman in den Händen zu halten. Ich weiß nicht,
wo
man so reingesogen wird, wo keine Autofiktion, hier nichts irgendwie so denkt, ja, okay, das habe ich schon mal gehört, sondern ein Text, der erdacht ist und sowohl mit den Mitteln der Sprache als auch der Fiktion arbeitet und auch so eine Lust hat, sowohl an der Konzeption der Handlung, das wird im Klappentext, finde ich, deutlich, aber eben, und das finde ich noch viel, viel wichtiger, die Lust an der Sprache. Und die kommt im Klappentext überhaupt nicht vor. Mhm. Und das ist aber das, was das Buch für mich so extrem gut macht. Und deswegen möchte ich auch gar nicht jetzt darauf eingehen, was da jetzt wirklich passiert. Also offensichtlich passiert das, was hinten drauf steht, aber ich werde dir jetzt nicht noch im Detail erzählen, was da dazwischen passiert. Die Ereignisse sind sowieso so spannend und überzeugend, wie sie im Klappentext schon klingen. Was ich eben viel entscheidender finde, ist der Ton und die Sprache. Denn Elvira Steppbacher ist wahnsinnig detailreich an ihr Thema herangegangen. Ich weiß nicht, du kennst bestimmt auch so Romane, die sich so ganz viel vornehmen und sich dann aber gar keine Zeit nehmen, ihre Figuren, ihre Dialoge und ihre Konflikte zu entwickeln. Ich erinnere mich.
Dann rasen die so durch.
Ja.
Und irgendwann denkst du so, ja, okay.
Du denkst so, okay, ich weiß, was du irgendwie illustrieren willst, aber es bleibt eine totale Schablone. Und ich glaube, das war zum Beispiel in der einen Folge so, wo wir über Trios gesprochen haben, wo es auch so um ja, wo Klasse ging, ja, ja, und so ein bisschen Herkunft. Und das war dann alles nicht so richtig fassbar. Jetzt schmeiße ich hier vor Begeisterung gleich mein iPad runter. Pass auf. Dieses Buch funktioniert, weil es ganz anders ist. Denn man schlägt das auf und man taucht direkt in den Kopf der Präparatorin Sibylle ein. Also für alle, die da jetzt gerade kein Bild vor Augen haben, wir sind jetzt im Bereich der Naturkundemuseen, wo eben so ausgestopft bringt es übrigens nicht sehr gut auf den Punkt. Wenn man das Buch gelesen hat, weiß man, dass es ziemlich verkürzt ist, aber diese ausgestopften Tiere gezeigt werden. Es ist also so eine Welt zwischen zwei Buchdeckeln, die man einmal erkundet. Was ich immer spannend finde und das bei so KünstlerInnen-Romanen ja häufig eine Rolle spielt, ist, dass man in so eine Lebensrealität eintaucht, die, wenn man darin nicht selber arbeitet, wirklich ganz fremd ist von der eigenen Welt. Und gleichzeitig wird eben das Handwerk und die Kunst der Präparation, die ganze Historie, wie sich das entwickelt hat im Laufe der Jahrhunderte, das wird alles geschildert und eingearbeitet. Und ich finde, dieses Buch lässt sich damit so extrem viel Zeit, dass es sozusagen eine wahre Freude ist. Das hat 400 Seiten, das ist das längste Buch, was wir heute dabei haben. Und am Anfang war ich erstaunt, weil ich das gar nicht mehr gewöhnt bin, ehrlich gesagt, so lange Bücher vor mir zu haben. Und dann habe ich gemerkt, wie schön das ist, wenn du so ein langes Buch hast, was sich so für jede einzelne Denkbewegung eine Seite Zeit lässt oder mehr und das auch wieder aufgreift. Und wir haben hier so tagebuchartig geordnete Ereignisse. Ich habe dir dazu, gib mir doch bitte mal das Buch, auch was mitgebracht. Ich will dir das nämlich anhand von einem Zitat mal deutlich machen, weil das Buch macht den eigenen Aufbau auch zum Thema, was ich übrigens auch immer sehr gerne mag, wenn diejenigen, die erzählen, auch erzählen, wie sie erzählen, das immer wieder reflektieren. Da merkt man eben auch, das ist zwar Sibylle, die Präparatorin, aber genau genommen ist die halt auch eine Autorin, weil die einfach wahnsinnig gut erzählen kann. Ja, und das liebe ich total. Es gibt hier so eine Stelle, die möchte ich mal mitbringen. Ich glaube, da wir beide schreiben und gerne lesen, ist jede Reflexion über Sprache sowieso immer ein Geschenk in Büchern. Und hier klingt das dann zum Beispiel so. Ganz gleich, über was er sinnierte, stets speiste es sich aus Sprache. Sprache umgab ihn wie Haut, ein Organ, das Innen und Außen gleichzeitig wahrnehmen muss, weil das eine ohne das andere nicht zu haben ist. Mich frappierte eine Beobachtung, die auch ihn staunen ließ, dass die Wurzel des Wortes Auge lautmalerisch wie ein Ausruf klang, der Staunen, ja Erschrecken oder Schmerz anzeigte, genau den Moment, in dem die Falle zuschnappt. Trennendes wie Verbindendes sei allein im Auge aufgehoben. In zwei Blicken, die sich träfen, entstünde überhaupt erst ein Uns, ein Drittes, das jedoch von Anfang an beschädigt sei, eben ein Zerteiltes, ein von sich und seiner Fülle getrenntes. Seit damals, das gestehe ich gern, liebe Freundin, denke ich anders über das Wort Betrachten nach. Je länger man in es hineinhorcht, desto fremder wird es. Tracht meint ja nicht allein die tierliche Tragzeit, sondern auch die Leibesfrucht selbst. Wir gehen schwanger beim Betrachten, sogar wenn es uns nicht bewusst ist. Wir suchen und wir finden, wir tragen und wir gebären, kurz, wir formulieren. Wenn wir sprechen, erzeugen und erschaffen wir, sogar in unseren Rückblicken. Und ich finde, dass dieses Buch damit auch ein Kontrastprogramm zu den anderen Büchern darstellt, die eben sehr kurz und knapp erzählen. Dieses Buch nimmt ganz viel Platz und Raum ein und damit taucht man auch ein, nicht nur in eine sehr, sehr tolle Figur oder mehrere tolle Figuren, sondern auch in ganz viele philosophische, tiefgründige Fragen, die gar nicht so leicht zu beantworten sind. Also was hier verhandelt wird, ist zum Beispiel die Frage unseres Umgangs mit den Tieren, die Schilderung ganz vieler Präparate, also akkurate Beschreibungen, die wirklich, wirklich toll sind. Die Konflikte, die Geschichte des Präparierens hatte ich schon angesprochen, alles bekommt hier Platz. Und ich habe mich gefühlt, als würde ich so einen Klassiker aufschlagen.
Schon von vornherein so.
Naja, als ich die ersten Seiten gelesen habe, hatte ich plötzlich das Gefühl, also Bildungsromane beginnen ja meist in der Kindheit, das ist hier nicht der Fall, aber das ist so ein gebildeter, kluger und hochphilosophischer Roman in so einem glänzenden Stil und mit Lust an der Sprache geschrieben und der gleichzeitig so Zeitgenössisches verhandelt und zeigt, dass es eine Historie dazu gibt, dass ich das Gefühl hatte, hier kommt das Beste aus allen Welten zusammen. Und ja, gleichzeitig ist das eben auch so toll, weil alle diese Sachen in den Figuren liegen. Also da haben wir nicht nur eine Figur, in die alles reingestopft wird und die alles mitbringen muss, sondern es gibt viele Figuren, die sehr wie aus Fleisch und Blut sind und sehr viel mitbringen an Überlegungen. Und wir haben hier eben, ja, keine Schablonen. Und ich finde es sogar auch schön, dass manche Figuren erstmal auch unsympathisch sind. Also zum Beispiel Moira, die Tierschützerin. Also die hat mich echt rausgefordert, die war so sehr krass, ne, nach vorne und ich finde schön, dass das Buch aushält, dass diese Figuren auch mal unsympathisch sein können und nicht gleich aufgeklärt wird. Viele haben ja Angst, eine unsympathische Figur zu schreiben, bleiben die Leute da dran und so weiter und hier wird das alles ausgehalten. Und ich sag dir nochmal ganz kurz, was das jetzt eigentlich konkret mit dem Sterben zu tun hat. Na, einmal ist die Tierschützerin Moira, die hier gegen Tierquälerei und Ausbeutung kämpft. Das ist also alles omnipräsent. Genauso wie das Aussterben omnipräsent ist durch Jagd und schwindende Lebensräume. Gleichzeitig ist Sibylle da, die das erzählt und die als Präparatorin Tiere ausstopft, um deren Schönheit und Einzigartigkeit im Tode erlebbar zu machen. Und das ist ein wirklich, wirklich guter Spannungsbogen, finde ich, um dieses ganze Thema des Umgangs mit Tieren auszuleuchten, ohne dass ich ein einziges Mal das Gefühl hatte, dass wir hier bei Plattitüden sind, die zu diesem ganzen Thema kreisen. Du merkst es schon, ich bin komplett begeistert. Das Buch ist aus dem letzten Jahr, aber es ist echt, also absolutes Leseereignis für mich gewesen.
Wir enden auf einen Höhepunkt, diese
absolut
Folge. Was vom Tage,
was vom Tage übrig blieb.
So, Lynn, wir wollen heute an einen Schriftsteller erinnern, den wir eigentlich genau heute zu seinem 90. Geburtstag hatten gratulieren wollen. Die Rede ist von Peter Bixel, der 9 Tage vor seinem großen Geburtstag verstorben ist, nämlich am 15. März. Und ich weiß nicht, sagt dir der irgendwas oder hat dir der was gesagt?
Ja, vom Namen kannte ich den, aber ich habe noch gar nichts von Peter Bixel gelesen.
Okay, ich habe damals eine Geschichte von ihm in der Schule gelesen und die gehört zu den wenigen Geschichten, Ein Tisch ist ein Tisch, die mir einfach, also jetzt von den Kurzgeschichten, die mir wirklich immer in Erinnerung geblieben sind die ganze Zeit, ne, wo ich noch genau weiß, wie sich das angefühlt hat, diese Geschichte zu lesen. Ich habe später ein Interviewbuch von ihm gelesen und wir werden auf jeden Fall auch eine ausführliche Folge zu ihm machen, weil ich glaube, das ist ja wirklich wert, dass man sich ausführlicher mit ihm beschäftigt. Ich möchte jetzt so ein bisschen zusammenfassen. Erstmal, Peter Bixel arbeitete zunächst als Lehrer. Schreiben begann für ihn eigentlich vor allem mit Lyrik. 1965 gewann er den Preis der Gruppe 47. Das war ja damals noch sozusagen Ding, dass die Schriftsteller dann bei diesen Tagungen der Gruppe 47 da mal hingekommen sind und sich beworben haben quasi und da vorgelesen haben. Er war danach in Deutschland sehr populär oder auch ja einfach mit seinen Werken, weil er sehr pointiert schreiben konnte, sehr humorvoll und gerade wurde neu aufgelegt bei Surkamp sein Debüt. Eigentlich möchte Frau Blum den Milchmann kennenlernen, was ich auch einfach schon so einen coolen Titel finde, der auch viel irgendwie über seine Geisteshaltung so ein bisschen verrät, finde ich. In der Schweiz war er tatsächlich noch populärer. Seine Werke wie etwa die Kindergeschichten waren auch Schulstoff oder sind bis heute einfach Schulstoff, ne? Da gehört er einfach absolut zum Kanon. Er schrieb in der Schweiz aber auch eben Kolumnen für Tageszeitungen, mischte sich politisch ein, für die Rechte von Migranten, hat sich auch immer gemeinsam mit Zeitgenossen engagiert, wie zum Beispiel Max Frisch. Da ging es dann auch um die Waffengeschäfte, die die Schweiz teilweise ja finanziert oder nicht nur teilweise, sondern im großen Ausmaß und so weiter. Was mich an Peter Bixel immer so fasziniert hat, ist so diese, also ich habe jetzt gesagt, der schreibt humorvoll, aber es gibt so eine gewisse Heiterkeit bei ihm angesichts der Welt und angesichts auch dessen, dass die Welt halt nicht immer schön ist oder so, aber er hat trotzdem bewahrt er sich so ein, es gibt so Leute, die gehen irgendwie so durchs Leben und du hast das Gefühl, die bewahren, haben sich immer so eine gewisse Kindhaftigkeit oder so eine gewisse Heiterkeit bewahrt.
Das ist eigentlich alles okay so in dem
genau,
Sinne, aber ohne das Schlechte
dass man,
zu verleugnen.
Genau, ohne das zu verleugnen. Und diesen Blick von ihm aufs Leben und auf viele Dinge, gerade auch auf Schule und auf Kinder, findet man übrigens in dem fantastischen Interviewband Was wäre wenn? Bei Kamper ist der erschienen, wo ein Journalist einfach über mehrere Tage mit ihm ausführlich mal gesprochen hat. Also den kann ich auf jeden Fall schon mal empfehlen. Und kurz vor seinem Tod gab er der Solothurner Zeitung in der Schweiz ein Interview und darin sagt er den bemerkenswerten Satz: Ich sterbe gerne, das macht mir keine Schwierigkeiten. Und das ist, finde ich, das fasst für mich auch ihn einfach nochmal so zusammen. Und ja, wir werden ihm eine Folge widmen, aber jetzt wollen wir erstmal anstoßen, auch wenn er gestorben ist, auf seinen Geburtstag.
Aber wie schön auch diese Folge jetzt doch rund geworden ist, dank dieses schönen Satzes auf Peter Bixel.
Auf Peter Bixel.
Wasser und Buch. Der Podcast für literarische Grundbedürfnisse. Mit Lynn Penelope Miglitz und Josef Braun.